Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken. In der 5. Klasse am Gymnasium musste ich meine erste Fremdsprache lernen: Englisch. Euphorisch bin ich gestartet und dann kam so die 6. und 7. Klasse und habe gemerkt, das ist doch nicht so meine Sprache. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, bei mir im Dorf spricht keiner Englisch, warum muss ich Englisch lernen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich würde viel lieber Handball spielen als Vokabeln lernen. Ihr könnt euch vorstellen, wozu es führte, nämlich dass für mich entschieden wurde, dass ich Englisch Nachhilfe nehmen musste. Kurze Frage in die Runde. Wer hat auch mal in der Sprache Nachhilfe lernen müssen? Christians Hand sofort hoch, danke. Sehr gut. Rico, habe ich gesehen, danke. Ich fühle mich nicht so alleine. Aber wenn etwas für dich entschieden wird, das hat keiner gern. Und es wurde sogar für mich entschieden, dass es freitags nachmittags ist. Ich kann mich gut daran erinnern, freitags nachmittags ist mein Opa mit seinem grünen Audi 80 vorgefahren und wir mussten in die nächste größere Stadt fahren für die Nachhilfe. Ich kann mich noch an das Haus erinnern, an diese Nachhilfetante, Frau Leitzke hieß sie. Ich kann mich noch an das Zimmer erinnern, an diesen Tisch vor dem Fenster und ich kann mich noch an diese Korbstühle erinnern, an diese Stühle, wo man sich ein wenig bewegt hat und es knisterte und knackte im Raum. Und ich weiß noch, an diesen Freitagen ist das Wochenende so weit weg gewesen. Heute ist Freitag und ich möchte mit euch einen kleinen Moment von Englisch-Nachhilfe haben. Beziehungsweise, wir haben glaube ich 70% Leute im Raum, die ja nie Nachhilfe brauchten. Vielleicht ist es für euch auch einfach nur eine Auffrischung. Ihr könnt es nachher selber entscheiden. Die englische Sprache hat 3 Wörter, die auf Deutsch alle mit Opfer übersetzt werden. Im deutschen Sprachgebrauch sagen wir Sätze wie: Jesus hat sich am Kreuz als Opfer für uns hingegeben. Oder: an Karfreitag ist Jesus als Opfer für die Menschheit gestorben. Aber was für ein Opfer ist eigentlich gemeint? Viele Stellen im Neuen Testament sprechen von dem Opfer, von dem Kreuzestod als Opfer, betonen aber ganz unterschiedliche Aspekte. Und wenn dann in der deutschen Bibel überall Opfer steht, dann hört man gar nicht wirklich raus. Ja, ist es alles Opfer oder gibt es ein Opfer und noch ein Opfer und ein anderes Opfer? Und die englische Sprache hält hier eine klärende Unterscheidung für uns parat. Und da fängt die Nachhilfe bzw. Auffrischung an. Im Englischen haben wir zum Beispiel das Wort Victim. Victim meint jemand, der wehrlos durch Gewalt geschädigt wird. Historisch gesehen war Jesus ein Opfer von Gewalt. Er starb an einem römischen Hinrichtungsinstrument am Kreuz. In der Apostelgeschichte spricht Paulus im Tempel rückblickend Folgendes. Apostelgeschichte 3. Ihr habt Jesus abgelehnt, obwohl Pilatus schon entschieden hatte, ihn freizulassen. So habt ihr ihn abgelehnt, der heilig und gerecht ist. Stattdessen habt ihr verlangt, dass ein Mörder begnadigt wird. Ihr habt den getötet, der das Leben bringt. Kennt ihr das, wenn man den Anfang nicht mehr findet? Victim, unser erstes Wort heute. Das Englische hat noch ein zweites Wort. Da muss ich mal schauen, dass ich auch richtig buchstabiere. Das zweite Wort ist Sacrifice. Sacrifice. Sacrifice bezeichnet ein Opfer, das etwas ausdrücken oder bewirken möchte. Zum Beispiel Versöhnung oder Wiedergutmachung. Sacrifice, da setzt man sein Leben für eine Sache ein. Und Sacrifice, das ist die häufigste Beschreibung vom Opfer von Jesus. Sein Leben, sein Tod als ein Opfer zugunsten von anderen. Paulus schreibt es mal im Galaterbrief so. Galater 2, Jesus Christus hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich gegeben. Ein anderer macht ein Sacrifice für jemand anderes. Es gibt ganz unterschiedliche Gesetze in der Bibel, Gebräuche und Bilder, die dieses Opfer als Sacrifice symbolisieren. Wir gehen mal in die Präsentation rein. Ich habe hier ein paar Symbole mitgebracht. Wir haben links zum Beispiel den Sündenbock. Das nutzen wir ja heute noch. Das ist ein Bild für dieses Sacrifice, was wir schon im Alten Testament haben. Ein Tier ohne Fehler wird für die Sünde des Volkes geopfert. Und dann haben wir den Opferaltar, die Bundeslade. Und wir haben diesen Deckel. Und das ist auch ein Bild für den Sühnetod von Jesus. Sühne als Wiedergutmachung, dass die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder möglich ist. Und dann rechts haben wir das Lamm, das Passahlamm, das geopfert wird. Das ist auch ein Bild für Sacrifice. Und dann haben wir im Neuen Testament das Lösegeld. Jesus zahlte das Lösegeld für uns. Und dann rechts haben wir diesen Schuldschein oder Schuldbrief, der durch Jesus getilgt wird. Das ist das, was wir als Sacrifice verstehen. Und dann hat das Englische noch ein drittes Wort. Und zwar das Offering. Offering. Und Offering, das ist eine freiwillige Gabe. Offering ist ein Geschenk an jemanden. Jesus hat sich an uns, für uns verschenkt. Wir lesen im 1. Johannes 3, Vers 16, Jesus Christus hat sein Leben für uns eingesetzt. Daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Deshalb müssen wir unsere Leben für unsere Geschwister einsetzen. So wie wir das Offering bekommen haben, dieses Geschenk bekommen haben, sollen wir es auch für andere einsetzen. Das griechische Wort, was hier sprachlich schön mit für uns eingesetzt übersetzt wurde, das bedeutet eigentlich sitzen, legen, stellen. Einer dieser Vokabeln, wo du denkst, warum? Sitzen, legen, stellen. Drei Bedeutungen. Und das ist dieses Bild, wir kennen das alle, der überfüllte Bus und du hast glücklicherweise einen Sitzplatz und dann kommt noch, gerade bevor der Busfahrer losfahren will, die hochschwangere Frau, aber sie hat keinen Platz mehr, sie steht. Und dann bist hoffentlich du derjenige, der sagt, möchtest du dich hier hinsetzen? Und du stellst dich hin und die hochschwangere Frau kann sich erholen. Sitzen, legen, stehen für jemand anderen. Das Opfer ist Victim, das Opfer ist Sacrifice und das Opfer ist auch Offering. Ich möchte es am Piano mit der Hilfe von der Deborah nochmal verdeutlichen. In der Musik haben wir Grundtöne. Spiel mal Grundtöne. Das sind Grundtöne. Und jetzt füll mal diese Grundtöne mit der Terz, mit der Quinte, spiel volle Akkorde. Hören wir den Unterschied? Spiel nochmal die Grundtöne. Und jetzt spiel wieder voll. Sehr schön. Das ist das Bild von diesen drei Begriffen. Wir haben das Victim, das Opfer, wo jemand Opfer von Gewalt wird. Wir haben das Sacrifice, wo so eine breite Bedeutung hat. Und dann haben wir noch dieses Geschenk. Und das ist für Ostern immer unser Grundton, unsere Grundtonkulisse, Klangkulisse, die wir haben. Und auf die möchte ich jetzt noch weiter aufbauen. Und zwar, wenn wir ein Lied haben, dann ist es ja nicht nur so ein bisschen dümm, 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 sondern wir haben das heute schon gehört, wir haben auch ein Schlagzeug. Wir haben einen Bass, bum, bum, bum. Wir haben eine Akustikgitarre, die noch Beat gibt. Und ein Lied, das besteht aus Dynamik, mit Tempo, mit Pausen oder wie intensiv gespielt wird oder wie zurückhaltend gespielt wird. Und dieser Klang von Karfreitag, der gibt uns genau diese Dynamik. Wir haben nämlich ein recht schnelles und intensives Tempo an Karfreitag. Wir haben diese Beschuldigung an Jesus, aber Jesus ist still. Jesus wird verurteilt, Jesus ist still. Es wird raus aus der Stadt gegangen, Jesus bleibt still. Jesus werden die Kleider vom Leib gerissen, Jesus ist still. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Jesus bleibt still. Und dann, was ich zum Einstieg vorgelesen habe, Matthäus 27, es war die sechste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Das dauerte bis zur neunten Stunde. Pause. 3 Stunden lang Pause. Und der Klang, der wird dann zurückhaltender. Er wird leiser. Und dann nach 3 Stunden wird es plötzlich anders. Der Klang wird anders. Jesus erhebt seine Stimme. Er flüstert nicht. Er weint auch nicht. Nein, was macht er? Um die 9. Stunde schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hören wir die Töne der Verzweiflung? Was hier interessant ist, das sind noch nicht mal Jesus' eigene Worte, sondern Jesus schreit hier ein altes Lied am Kreuz. Ein Lied, einen alten Psalm, den er auswendig konnte. Ein Psalm, den David geschrieben hat. Ich lese euch die ersten zwei Verse von diesem Psalm vor. Da heißt es eben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern ist meine Rettung, ungehört verhallt mein Hilfeschrei. Mein Gott, rufe ich am Tag, doch Antwort gibst du mir nicht. Und ich rufe in der Nacht, doch Ruhe finde ich nicht. Hört ihr, wie sich der gesamte Klang von Karfreitag hier so intensiviert? Hier kommt jetzt dieses Victim Sacrifice Offering. Es kommt zusammen. Und ich möchte es schon fast als eine Kakophonie bezeichnen. Kakophonie, das bedeutet schlechter Klang. Das ist ein Lärm, der disharmonisch oder verwirrend für den Zuhörer oder in unserem Fall für den Lesenden empfunden wird. Es ist der deutsche Theologe Gerhard Mayer, der hier Folgendes sehr zutreffend erklärt. Er sagt in seinem Kommentar, der Vater war während seines ganzen irdischen Wirkens mit ihm. Jetzt aber am Kreuz büßt Jesus für die Sünde der Menschen. Das Gericht über die Gottlosigkeit, dass man Gott los wird. Das heißt, das Wesen der Hölle besteht im Verlassensein von Gott. All den Lärm, den Adam und wir Menschen seit Anbeginn verursacht haben, nimmt Jesus als Opfer ans Kreuz. Und ein Schlüssel hier ist es, die eingetretene Finsternis zu verstehen. Sie ist nämlich der äußere Ausdruck dafür, dass Gott jetzt allen Zorn und das Gericht über alle Sünde auf Jesus legt. Das sind die Worte aus dem Buch des Propheten Jesajas, die hier anklingen. Jesaja schreibt, können wir die nächste Folie haben? Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er ertrug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Äußerlich und auch innerlich wird es dunkel für Jesus. Die Strafe für die Schuld der Menschheit beginnt auch ihn innerlich zu zerdrücken. Dennoch hören wir auch hier ganz leise Töne der Hoffnung. Die Worte von Jesus haben nämlich einen Adressaten. Und zwar, mein Gott. Selbst in dem Moment von Zerbruch und von dieser Disharmonie hört Jesus nicht auf, sich an den Vater zu klammern. Der Vater bleibt wirklich mein Gott. Viele Theologen weisen darauf hin, dass Jesus höchstwahrscheinlich den Psalm 22 in der Stille weitergebetet hat. Und die Verse kommen dann, zum Beispiel der Vers 5 kommt im Psalm 22 in diesem Lied. Auf dich, Gott, vertrauten schon unsere Vorfahren. Sie vertrauten darauf, dass du sie rettest. Oder der Vers 25, denn Gott hat die Augen vor dem Elend nicht verschlossen und sich nicht gescheut, dem Armen zu helfen. Sein Angesicht hat er nicht vor ihm verborgen. Als er um Hilfe schrie, hat Gott ihn gehört. Ein Schlüssel hier ist es, diese neunte Stunde zu verstehen. Die neunte Stunde, das war die tägliche Zeit vom Nachmittagsgebet im Tempel oder auch in den Häusern. Und es war der Zeitpunkt, wo in der damaligen Zeit ein Sühneopfer, das Sühnelamm im Tempel dargebracht wurde. Und jetzt zeitgleich zu dem, was am Kreuz passiert, außerhalb der Stadt, findet innerhalb der Stadt das Passafest statt. Das Volk feiert die Befreiung der Sklaverei aus Ägypten. Und es werden Opferlämmer geschlachtet in der Stadt. Es werden Posaunen und Hörner gespielt. Es gibt unterschiedliche Annahmen, wie viele Opferlämmer damals geschlachtet wurden. Flavius Josephus, ein jüdischer Historiker aus dem ersten Jahrhundert, er hat geschrieben, dass sehr wahrscheinlich 250.000 Passalämmer geschlachtet wurden zu dieser Zeit. Und jetzt stellen wir uns mal diese Soundkulisse vor in der Stadt. Da werden Lämmer geschlachtet. Es ist ein Fest. Es tönen Posaunen, es sind Hörner. Und dann gehen wir außerhalb in die Stadt auf Golgatha zu diesem Kreuz. Und da wird das wahre Opferlamm geschlachtet. Vielleicht hier eine theologische Randbemerkung. Die Passaliturgie von Israel ist durch Golgatha an ihr Ziel gekommen und eigentlich auch an ein Ende. Paulus schreibt das mal den Christen in Rom so, Römer 10, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, gilt vor Gott als gerecht. Oder er schreibt der Gemeinde in Korinth, denn unser Passalam ist bereits als Opfer dargebracht worden, Doppelpunkt, Christus. Den Klang von Karfreitag, den haben wir gehört. Wir haben diesen Dreiklang von Victim, Sacrifice und Offering. Wir haben diese Spannung zwischen Stille, Harmonie, Disharmonie. Wir haben diese schreienden Töne der Verzweiflung, aber auch diese leisen Töne der Hoffnung. Wenn ich Musik höre, dann trifft die Musik auch immer auf mein Leben. Wenn ich gut gelaunt bin, dann unterstützt die Musik meine gute Laune. Und wenn ich schlecht gelaunt bin, dann kann die Liedwahl auch meine Stimmung bestätigen, verstärken sogar. Es gibt manchmal Momente, da habe ich keine Worte zum Reden und manchmal helfen Lieder, dass ich Sachen ausdrücken kann, zum Beispiel im Lobpreis. Manchmal ist Musik auch einfach da, weil ich die Stille nicht aushalten will. Die Stille im Raum, vielleicht die Stille in mir. Heute ist Freitag. Und ich komme nochmals zurück zu diesen Freitagen damals in meiner Schulzeit. Warum habe ich euch diese Geschichte erzählt? Einige von euch wissen, dass ich heute mit einer Südafrikanerin verheiratet bin, die englisch sprechend aufgewachsen ist. Und als wir uns kennengelernt haben und lieben gelernt haben, konnten wir nur auf Englisch kommunizieren. Und auf einmal macht es Sinn, dass ich damals in diesem Haus bei der Frau Leitzke auf diesem knirzenden Strohstuhl saß und die Grundlagen von Englisch in der Nachhilfe gelernt habe. Kennen wir das nicht auch, wenn wir in einem Moment drin sind und dieser Moment, der irritiert und der ist irgendwie disharmonisch zu unserem Alltag, zu unserem Leben und dann geht das Leben weiter und irgendwann schauen wir zurück und denken, das hat Sinn gemacht. Damals vielleicht noch nicht, aber es macht heute Sinn. Mir kommt da immer das Zitat vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard in den Sinn. Ihr kennt das vielleicht, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Als Jesus am Kreuz starb, war für seine Jünger nichts klar. Da war Dunkelheit, da war Schmerz, da waren Fragen. Sie lebten ja vorwärts von Tag zu Tag und verstanden nicht, was passiert ist. Der, den sie als Retter sahen, stirbt wie ein Verbrecher am Kreuz. Und all ihre Hoffnung war zerbrochen. Doch erst zurückblickend im Licht von Ostern begannen sie zu verstehen, dass der Tod nicht das Ende war, dass das Kreuz nicht Niederlage, sondern Sieg bedeutete, dass genau in diesem Moment die Welt erlöst wurde. Manchmal verstehen wir Gottes Handeln einfach erst im Rückblick. Karfreitag fühlt sich wie ein Ende an, aber aus der Distanz wird sichtbar, es war der Anfang von allem. Mich bewegen hier die letzten Worte von Dietrich Bonhoeffer, die er vor seiner Hinrichtung im April 1945 im Konzentrationslager spricht. Er hat Folgendes gesagt: Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Merken wir, wie Bonhoeffer hier, als er eigentlich in den sicheren Tod ins Auge schaut, wie er sich an dieses Kreuz klammert. Weil er hat das Kreuz, glaube ich, verstanden, dass es das Leben hier nicht das Ende ist, sondern dass es um ein ewiges Leben geht. Heute ist Karfreitag und ich glaube, Karfreitag stellt uns eine Frage und zwar: Lassen wir den Klang von Karfreitag in unserem Leben widerhallen. Lassen wir den Klang von Karfreitag in unserem Leben widerhallen. Wenn die Geräuschkulisse des Alltags laut ist, wenn ich mich in chaotischen Momenten wiederfinde, wenn in mir die Töne von Verzweiflung laut werden oder wenn die Töne von Hoffnung so leise sind, wende ich mich dann an den Komponisten des Lebens und sage, mein Gott, mein Gott. Versteht mich richtig, der Klang von Karfreitag, das ist ein schwerer Klang. Und ich möchte es auch gar nicht romantisieren, aber letztlich ist es ein heilsamer Klang, der durch das Leiden hindurchgeht und am Ende zum Leben führt. Denn Gott hat an Karfreitag ein Liebeslied komponiert. Es heißt in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt, vielmehr soll er die Welt retten. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, dass viele Menschen heute mit so weißen Stöpseln im Ohr rumlaufen. Vielleicht habt ihr auch Teenager, wo die irgendwie wie angewachsen sind. Ich frage mich manchmal, welche Musik hören die Menschen eigentlich? Ist das eine fröhliche Musik? wo ihre Laune verstärkt. Aber irgendwie fehlt mir dann das Lächeln oder das irgendwie Mitgehen. Weil irgendwie schauen sie doch irgendwie so trist rein ins Leben. Es ist irgendwie Musik, die aggressiv macht, die negative Stimmung irgendwie multipliziert. Karfreitag lädt uns ein, eben im Alltag, wenn wir unsere Stöpsel reintun, diesen Klang dieses Liebesliedes anzustellen. Zum einen soll es uns erinnern an dieses Kreuz, an dieses Opfer, dass Jesus unsere Schuld getragen hat. Und es soll uns daran erinnern, dass wir in jeder Lebenssituation mein Gott beten dürfen. Gott ist da. Durch das Kreuz haben wir eine Beziehung zu Gott und wir dürfen zu ihm kommen. Wir werden jetzt ein Vortragslied hören von der Band und das Lied heißt Carry My Cross. Trage mein Kreuz. Und ich möchte euch einladen, still zu werden, dem Lied zuzuhören und auch so ein bisschen diesem Klang von Karfreitag nachzugehen.